Hier ist CB-Funk, der Computerwiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 75. Ausgabe mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Und wir sind heute außerplanmäßig sowas von spät dran. Es ist nämlich schon Mittwochmittag, 13.18 Uhr verabredet waren wir wie immer für 11. Aber bei dir haben die Handwerker erst alles richtig und dann alles falsch gemacht. Und das hat ein bisschen gedauert heute. Gut, jetzt haben wir uns ja zusammengefunden und du bist heute mal in der alten Heimat. Klingst aber zumindest bei mir ganz wunderbar und ganz entspannt. Und dann lass uns diese Woche mal angehen.
Ich habe ja auch extra das Mikrofon mitgenommen.
Ach, das ist ja. Aber du hängst heute am Mac, oder? Und nicht am PC.
Ja. Deswegen wird natürlich die AI-Komponente fehlen. Und damit sind wir auch schon beim ersten Thema.
Ja, ist so ein Running Gag. Copilot Plus, Windows on ARM, Snapdragon X. Wir kommen nicht drum herum, da auch eine Woche nachdem der Marktstart erfolgt ist, nochmal drüber zu reden. Denn ich erfahre am eigenen Leib immer noch eine steile Lernkurve, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe auch bei den Kommentaren unserer Leser, dass das alles andere als wirklich klar ist, was Microsoft da jetzt gemacht hat und dann Ende des Jahres tun wird. Also dazu nochmal einen kleinen Abritt, bevor du Abritt? Ausritt? Abriss. Bevor du uns was von der allergrößten Nvidia Ada Lovelace GPU erzählst, die jetzt plötzlich auf der, ist es Oberklasse, Mittelklasse? Ja, ist gehässig, gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagen würde, früher war sowas Einstiegsklasse, zum Einsatz kommt. Ganz frisch auch bestätigt, habe ich vorhin noch ein Update zum News gemacht. Und dann wird uns ja oft vorgeworfen, nein, eigentlich wird uns gar nicht so oft vorgeworfen, dass wir uns immer nur die teuren Geräte angucken. Aber natürlich gibt es oftmals, gerade wenn es um neue Generationen von Notebook oder sonst was für Klassen geht, Architekturen, Chip-Generation, gibt es immer die teuren, tollen Geräte. Frank hat das dieses Mal anders gemacht. Der hat sich für 700 Euro ein Dual-Display-Notebook angesehen. Das gibt es ja auch von Asus seit ein paar Jahren in verschiedenen Serien. So 2.000, 3.000 Euro kann man dafür ausgeben. Das Testmuster, was er über Geek Maxi, ist ja auch so ein China-Import-Store, oder? Soweit ich das weiß, gekauft hat 700 Euro gekostet. Und you get what you pay for, würde ich mal sagen. Fand ich aber ganz interessant. Ja, du lachst. Du hast doch noch gar nicht reingeguckt in den Test. Nee, ich habe dir nur ein bisschen was davon erzählt. Ich erzähle dir gleich noch ein bisschen mehr davon.
Ja.
Und dann erzählst du mir noch was von der Sonntagsfrage zum Thema YouTube. Da haben wir letzte Woche schon drüber fabuliert, hat aber keiner mitbekommen, weil das haben wir am Ende dann rausgestrichen.
Diese Woche nach der Sonntagsfrage, aber umso dicker.
Ja, genau. So, Copilot Plus PCs, Fabian. Thema 1, auch
diese Woche wieder. Das ist mein Lieblingsthema. Also ich freue mich jede Woche darauf. Ich bin mir immer sicher, irgendwie wird es Jan schaffen. Dass wir hier wieder das Thema AI-PC, Copilot-PC oder Copilot-Plus-PC auf der Agenda stehen haben.
Ja, und ich habe es wieder geschafft. Die dir heute früh direkt in Blog diktiert, nachdem du mich gestern noch x-fach genervt hast, über was wir heute sprechen. Und das ist ja nicht das Riesenthema, nachdem wir die Riesenthemen schon letzte Woche abgehandelt haben. Also, Copilot-Plus-PC. Ich fange nochmal anders an. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück vom Copilot Plus PC und greife nochmal die Frage im Titel des letzten Podcasts auf. Windows on ARM, wird das jetzt endlich was? Ja, ich glaube schon. Das wollte ich nämlich auch nochmal. Ich habe ja schon gesagt, ich lerne dazu und ich habe das jetzt nochmal Revue passieren lassen, was wir hier letzte Woche mit Windows on ARM auf Snapdragon X gesehen haben. Inzwischen ist ja auch das Galaxy Book 4 Edge mit Snapdragon X bei uns in der Redaktion. Book 4 bitte ohne Leerzeichen, ganz wichtig. Kriege ich zwar beim Schreiben immer einen Krampf, aber Samsung will das so. Und das kostet auch 400 Euro mehr oder 300 Euro als das Vivo Book S15, was wir bisher da hatten, aber ist auch 600 Euro besser ausgeführt, würde ich sagen. Also Display, Verarbeitung, Lautstärke. Es wird nicht ganz so schnell und dafür auch nicht ganz so laut. Werden wir die Tage auch nochmal einen separaten Test sehen. Das einzige Problem, was da noch vorherrscht, ist, dass da irgendwas mit dem Treiber hakt. Deswegen gehen nicht alle Benchmarks, Tests, die auf der GPU, also der Adreno GPU, laufen wollen, was interessanterweise auf dem Asus Notebook mit dem gleichen Treiber, mit dem gleichen Windows überhaupt kein Problem gewesen ist. Sind wir mit Samsung an der Klärung. Zeigt natürlich vielleicht aber auch, dass das alles noch ein bisschen Work in Progress ist und doch würde ich mit einer Woche Snapdragon in zwei Varianten vor mir und mit dem Blick auf andere Reviews und was es so an Software-Updates schon gekommen ist, sagen, ich glaube, das wird diesmal was, weil Microsoft wird dranbleiben, zusammen mit Qualcomm und andere werden auch drauf aufspringen. Aber es geht natürlich nicht alles, daran hat sich nichts geändert. Insbesondere Fabian, du spielst doch gerne auf dem Notebook, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, das muss man halt sicherlich ausklammern, auch wenn es AutoSR gibt. Aber wir haben ja gesehen, zumindest in der jetzigen Form, ohne dass Nvidia schon ein ARM-SoC hat und dann einfach mal GeForce daneben ins Notebook schmeißt, geht da nichts. Dann wird sich wahrscheinlich relativ schnell auch eine ganze Menge ändern. Aber das steht uns ja vielleicht erst nächstes Jahr ins Haus. Ja, also ich bin doch ich war letzte Woche ja eigentlich schon relativ positiv gestimmt, auch wenn viele unseren Artikel, wo wir sehr ins Detail gegangen sind, ja als sehr negativ betrachtet haben. Und ja, es gab international, gab es ja nicht viele Artikel, aber der eine oder andere hat ja schon wieder gesagt, so ist das MacBook am Ende. Also das sehe ich jetzt schon nicht so, aber ich sehe da definitiv eine interessante Alternative heranwachsen, die man dann aber auch vielleicht so beschränkt betrachten sollte, wie eben auch ein MacBook, wo es ja auch weiterhin keine oder fast keine AAA-Spiele gibt. Und wir
kommen noch die ganzen Ubisoft AAA-Games.
Ja, aber Frank, Nikolas und ich sitzen seit 2 Wochen an einem neuen Notebook-Testparcours, der ganz klar auch mal den Fokus hat auf, es gibt jetzt auch Windows on ARM und es gibt ja auch Mac. Und was kann man denn da alles mal nutzen, um wirklich einen plattformübergreifenden Vergleich zu haben? Und gerade bei Spielen ist es halt absurd, weil wenn du dann auch noch gerne auf dem Windows-PC mit CapFrame X was capturen wollen würdest, was aber auf dem Mac jetzt gar nicht so einfach geht. Du hast zwar da dein Metal HUD, dass du, es ist halt ein Krampf und dann bist du halt schnell dabei, dass du sagst, okay, komm, es ist jetzt halt auch nur ein Spiel auf dem Notebook, um da Vergleiche zu machen, plattformübergreifend. Es ist ja kein Spieletest oder kein Hardcore-Architektur-GPU-Test. Wir nehmen irgendwas mit integriertem Benchmark, dann wird es gleich wieder ganz eng. Und dann fiel unser Blick auf Assassin's Creed Mirage. Ubisoft, hast du gerade gesagt. Das ist ja angekündigt für Mac. Ist ja schon längst verfügbar seit Oktober. Für Windows ist immer noch nicht verfügbar für Mac.
Ach so, echt? Ich dachte, das wäre, ja genau, auf iOS gibt es das.
Nee, aber, ja, oder? iOS und iPad gibt es das jetzt. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber für Mac ist es nur angekündigt. Und kommt ja schon Shadow Ende dieses Jahres. Direkt zum Start zumindest angekündigt auf Mac. Und da frage ich mich, ob Mirage jetzt überhaupt noch erscheint, wenn Shadow, ich glaube, 15. November. Also ja, ist noch ein bisschen hin. Aber ja, Spielen auf Mac ist nicht so das Thema. Und ich glaube, das muss man auch aktuell dann erstmal so auf diese ARM-Notebooks mit Windows halt. Ja, damit muss man sich halt zurechtfinden, wenn man das macht.
Ja, also Spiele sind definitiv nicht das Zugpferd für die ARM-Windows-Geräte. Ich würde jetzt ganz frech behaupten, der Copilot Plus ist es auch nicht, oder?
Genau, danke. Wir wollten ja zum Copilot. denn da habe ich jetzt auch in der Berichterstattung die letzten Tage immer wieder noch einen Absatz reingemacht, so Copilot versus Copilot Plus. Nee, der Copilot Plus ist es aktuell auch nicht. Und jetzt ist nochmal die Frage und die Antwort gleich hinterher. Was ist der Copilot Plus? Jetzt den gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt den Copilot Plus nämlich gar nicht. Es gibt nämlich nur Copilot Plus PCs.
Deswegen, aber selbst wenn man sich den jetzt mal fragt oder vielleicht auch mal an die Zuhörer zum Nachdenken für ein paar Sekunden gerade, fällt einem da überhaupt ein, was unterscheidet denn jetzt den Copilot Plus PC vom Copilot? Also welche Features sind es, die dann das Plus jetzt tatsächlich ausmachen, nachdem das ganze Ding ja ins Unerkenntliche verwässert wurde? Was fällt einem da ein?
5, 4, 3, 2, 1. Ja, wem jetzt nichts eingefallen ist, der kann in meinen Artikel zu den AI-Benchmarks, die ich ja die Woche auch gemacht habe, die wir aber jetzt gar nicht tiefgründig thematisieren wollen, nochmal reinspringen. Da gibt es zum Beispiel am Ende nochmal eine Übersicht. Copilot versus Copilot Plus PCs. Copilot Plus PCs können mehr oder haben mehr AI-Funktionen als klassische Windows 10 und Windows 11 PCs, die jetzt ja auch den Copilot bekommen als App. Das hat jetzt Microsoft ja nochmal geändert letzte Woche. Und die dann ja auch in Zukunft den Copilot auf Basis von ChatGPT 4.0 nutzen können werden. Also auch das kriegen ja alle Windows-PCs, Windows 10 und 11, die Copilot haben, jetzt ab Ende dieses Halbjahr oder Ende dieses im zweiten Halbjahr, dann auch mit dem Update auf 24H2, ist es ja automatisch installiert und seit letzter Woche kann man sich den Copilot ja auch schon als App im App Store runterladen. Der wird dann auch irgendwann auf ChatGPT-4o wechseln, wobei es da jetzt ja eine Info gab von OpenAI, dass es sich ein bisschen verzögert. So, den haben dann alle Rechner, die die Copilot-App installieren können. Und die Copilot Plus PCs, die haben den auch, die kriegen den auch gleich immer vorinstalliert, weil die kommen ja mit 24H2 und da ist er dabei als App in der Taskleiste. Die kann aber überhaupt nicht mehr, als sie auf den anderen Systemen kann. Aber du hast dann Recall, na, dieses im Hintergrund ausgeführte Screenshot-Tagebuch, das ich durchsuchen kann, was aber aufgrund von Datenschutzbedenken erstmal komplett wieder rausgenommen wurde und jetzt auch auf den Copilot Plus PCs erstmal nicht verfügbar ist. Dann ist es der Co-Creator in Microsoft Paint, ja, dann kann ich sagen, mal mir mal dies und jenes, dann macht er das direkt in Paint. Dann sind es die Studio Effects, das sind so für Videoconferencing, Hintergrundeffekte, Beauty Filter, das fand ich ja auch, hast du gesehen letzte Woche, was ich da, wenn man Windows 24H2 von der ISO installiert, dann werden diese ganzen Copilot Plus Features auf einem Copilot Plus PC beworben. Und da sind da diese Studio Effects und die werben damit, dass du dann mit mehr Selbstbewusstsein in Online-Konferenzen teilnehmen kannst. Ich frage, ob das jetzt wirklich das ist, was dann das selbst. Also ja, in dem Moment kann man sich sicher, aber gut, geht zu weit. Echtzeit-Untertitel, dass ich halt in Videos, die ich mir angucke, unabhängig davon, ob es Untertitel gibt im Video oder welche Plattform ich nutze, mir Echtzeit-Untertitel anzeigen lassen kann. Und Auto SR, also dieses Auto Super Resolution, was mir aber gut nicht viel bringt, weil die Adreno GPU zu langsam ist. Selbst mit FSR haben wir gesehen, das ist sicherlich eine Sache, die in Zukunft wachsen wird. Aber was haben diese ganzen Funktionen gemein, die es nur auf Copilot Plus PCs parallel zum Copilot gibt? Sie werden alle lokal ausgeführt. Und dafür brauche ich wiederum diese NPU mit mehr als 40 TOPS Leistung, sagt Microsoft, und deswegen gibt es diese Beschränkung. Ja, um endlich deine Frage beantwortet zu haben, das sind halt die aktuellen Funktionen, von der eine aber nicht ganz so aktuell ist, die Copilot Plus PCs von herkömmlichen PCs mit dem Copilot, der aber letztendlich cloud-basiert ist, unterscheidet.
Ja, das sind ja, wirklich Killer-Features, würde ich behaupten.
Ja, gut, Recall, gibt's eh nicht erstmal, ist datenschutztechnisch, muss jeder für sich selbst bewerten. Es wäre schön, wenn Microsoft, wenn er dann kommt, da möglichst transparent mit umgeht, was da genau passiert und was nicht. Haben sie ja auch schon gemacht nach der Ankündigung. Jetzt wollen sie da nochmal ran und haben den erstmal wieder in die Insider-Preview verschoben und nicht released mit 24H2. Ich gehe davon aus, dass sie es probieren, mit 24H2 für x86 dann später im Jahr dann zu bringen, weil das ist das umfassendste Feature, was lokal dann auf NPUs, auf Copilot Plus PCs laufen wird. Co-Creator, ja, gut. Ich habe ja auch schon hier und da mal ein AI-Bild entworfen, neulich ja eins, für eine Folie auf unserem Team-Event da in Hannover. Hat auch wieder für sehr viele schmunzelnde und lächelnde Gesichter gesorgt, aber das war ja auch der Sinn und Zweck. Da musste ich halt ich habe mir dann den Bing Image Creator online genutzt. Co-Creator ist dann lokal, soweit ich weiß, eben auch, oder lokal unterstützen. Ich glaube, das läuft dann auch lokal. Studio Effects, ja, nutze ich auch hier und da mal, je nachdem, wenn ich im Homeoffice sitze, im Homeoffice setze und darf dann dafür zu sorgen, dass die Lüfter nicht angehen. Ja, aber Killer Feature ist, glaube ich, was anderes. Echtzeit-Untertitel, gut, gibt ja natürlich viele Plattformen und wer streamt denn nicht heutzutage, wo es dann schon Untertitel gibt oder die Plattformen das für mich tun. Und Auto SR, ja, das sehe ich aktuell. Die meisten Spiele haben ja schon eine Lösung, die besser ist, weil das ist das Fazit zu Auto ist erstmal, das sieht schon nicht so dolle aus.
Ja, also vor allem, weil die Geräteklasse, die dann ja jetzt mit dem Copilot Plus-Siegel startet, hatten wir ja gerade eben schon gesagt, das sind keine Gaming-Maschinen. Also das würde ich quasi komplett rausnehmen. Das ist erstmal irrelevant.
Ja. Ja, und wenn dann die Strix-Point-Notebooks kommen, Ryzen AI 300, die ja für nächsten Monat angekündigt sind und letzte Gerüchte sagen, ja, ab 15. Juli gehen die in den Verkauf, also Mitte des Monats, während Ryzen 9000, können wir auch noch einwerfen, letzten Gerüchten zufolge erst am 31. Juli veröffentlicht werden wird, also dem letzten Tag des Monats.
Würde mich auch nicht überraschen.
Die werden dann ja erstmal gar nicht die Copilot Plus Features bekommen, weil ja Windows 11 24H2 für x86 noch gar nicht fertig ist. Und erst wenn das fertig ist, kommen ja die Copilot Plus Features auch auf AMD und später dann im dritten Quartal Oder dann halt erst im vierten Quartal, warten wir es mal ab, wie lange jetzt auch Recall noch dauert, bis es dann irgendwie datenschutzkonform oder für Nutzer weltweit akzeptabel umgesetzt wurde. Dann erhalten erst Luna Lake und Strix Point halt diese Feature, die wir gerade benannt haben. Ja. Aber glaubst du, dass Microsoft das, also waren wir da einfach nur zu blöd? Selbst Andy, der ja da wirklich krass im Thema steckt, hat bei dieser ganzen Copilot Plus Ankündigung, wenn man da nochmal in den alten News guckt, das verwischt mit dem Copilot mit ChatGPT 4.0. Und das hat halt das eine mit dem anderen nichts zu tun. Den gibt es dann halt, es sei denn, jetzt liege ich falsch in der Vergangenheit nicht. Das eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun.
Nee, also du kennst meine Antwort, ja, deswegen fragst du mich in dem Fall jetzt.
Ja. Nee, und dann sehe ich es halt auch wie du. Also ich würde mich jetzt für einen ARM, Windows on ARM Snapdragon X PC nicht entscheiden, weil es Copilot Plus Features gibt.
Nee, also ich meine, wenn selbst bei uns in der Technik-Enthusiasten-Bubble, die eigentlich bei so einem Kram immer bestens informiert sind und noch wissbegierig sind, wenn selbst bei uns dann einfach nur noch total unklar ist, zum einen, was ist denn jetzt eigentlich Teil des Paketes? Und wer bekommt das jetzt? Und was bringt mir das eigentlich? Dann ist, würde ich sagen, das Marketing auf ganzer Linie gescheitert.
Ja.
Also das ist dann wirklich gar kein Argument mehr. Aktuell, mit dem Feature-Set, das halt gegeben ist, das auch nutzbar ist, das sinnvoll ist, ist es genauso irrelevant wie der Gaming-Aspekt, den wir eben schon umrissen haben. Und dann bleibt das als einziges bei dieser aktuellen Offensive mit den ARM-Chips eben, dass es ARM-Chips sind. Und
ja, und dass ja, da schon so aussieht, als wäre die Akkulaufzeit in Niedrig- und Teiler-Szenarien schon eine andere Hausnummer als das, was wir zuletzt gesehen haben mit x86-Notebooks. Also ich glaube, das kann man schon aus den ganzen Tests, die jetzt online gegangen sind, ablesen. Und auch wenn unser VivoBook unter Volllast in diesem höchsten Profil, womit es dann auch schneller ist als das Samsung-Gerät, das ja eigentlich den etwas schnelleren Snapdragon hat, da habe ich auch einen Vergleich gemacht die Woche, offenbart sich eigentlich dann aber, oder schneller ist es dann aber eigentlich nur in Single- und Dual-Core-Lasten, weil der Booster höher ist. In allen anderen ist es halt ein bisschen langsamer als das Asus oder sogar eine ganze Ecke, weil es halt nicht so viel elektrische Leistung zur Verfügung stellt. Aber mal abgesehen von diesem Irrsinnsprofil da bei Asus, sind die Geräte schon auch im Alltag extrem leise, weil die Leistungsaufnahme halt dann in Windows im sogenannten Leerlauf oder bei leichter Last im Browser halt eine Ecke niedriger liegt und da dann schon auch sehr viel Augenmerk drauf gelegt wurde. Und wir haben keine Surface-Geräte bisher bekommen. Ich hatte sie auch angefragt. Ich weiß gar nicht, ob es Surface-Testmuster in Deutschland gab. Ich glaube nicht. Ich habe gestern gesehen, dass sich Heise hatte das irgendwo gepostet. Die hatten sich ja, glaube ich, sogar ein Lenovo irgendwo her besorgt aus eigener Faust. Und hast du die Bilder auch gesehen, was dann komplett gebogen bei ihnen ankam? Ja, da bin ich ja froh, dass wir zwei ARM-Testmuster hier haben, die komplett vollständig vor uns liegen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die US-Tests haben da gezeigt, dass die Surface wohl auch extrem auf diese Laufruhe und Akkulaufzeit ausgelegt worden sind. Und ich glaube, das ist dann auch der richtige Ansatz. Und da muss man dann auch eben so drauf gucken. Auch was es leider dann eben nicht gibt, sind passive Modelle. Ne? Und das war ja ein Kritikpunkt durchaus auch einiger unserer Leser, die gesagt haben, so hey, M1 im Air war gleich passiv. Ja, da hat sich dann wieder keiner rangetraut. Oder was glaubst du, warum hat es das noch nicht gegeben? Ich meine, wenn du die Leistung einschränkst, warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Denn du hast es ja schon angesprochen, ein Vorteil bei ARM, den wir auf der anderen großen Plattform haben mit den MacBooks, die gibt es auch lüfterlos. Müsste hier ja eigentlich auch möglich sein, warum sie es nicht gemacht haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht versäumt, das doch rechtzeitig aufzusetzen. Vielleicht gibt es da irgendwelche seltsamen Bedingungen. Wir hatten das ja auch bei den AMD-Chipsätzen mal. Da musste ein Lüfter hin, weil auf dem Papier es halt ja, der Haken gesetzt sein musste. Ich weiß es nicht. Ja. Prinzipiell, wenn der Lüfter denn da ist und wirklich nicht angeht, wenn er nicht benötigt wird und wenn er angeht, so leise bleibt, dass man ihn nicht hört, wie es bei den MacBook Pros der Fall ist, dann wäre es auch okay. Aber man sollte denken, hier wäre jetzt die Möglichkeit für komplett passive Geräte eigentlich gegeben.
Okay. Dann, ich hatte den Artikel schon angesprochen, ich hatte mir ein paar die AI-Performance angesehen, Snapdragon X gegen Ryzen 8000 gegen Intel Core Ultra, alle haben eine NPU. Der Artikel ging am Montag online, wobei, und das wollte ich dann aber auch nochmal anmerken, so einfach war das gar nicht, mit sich die NPU-Leistung im Alltag anzusehen. Das ist nämlich auch noch kein schlagendes Argument für diese Geräteklasse. Mhm. Beziehungsweise nur dann, wenn man weiß, was man tut.
Nee, das wäre jetzt okay, halt die nächste Frage. Für was braucht man diese NPU-Leistung im Alltag? Also welche Anwendungsszenarien gibt es überhaupt?
Für die Copilot Plus Features. Also da wird dann wohl Microsoft auch bei AMD und Intel dafür sorgen, dass die dann auf den NPUs sehr effizient und mit hoher Leistung ausgeführt werden können. Aber wir haben ja schon gesagt, das braucht man nicht unbedingt. Und dann habe ich halt gesehen, oder jetzt ist mir dann auch nochmal offenbar geworden, dass es ansonsten dann so ein bisschen sein wird zu Anfang, wie es halt bei der GPU-Beschleunigung gewesen ist und ja auch teilweise heute noch ist. Ne? Also nur, dass man eine GPU im Rechner hat, die ordentlich Leistung bietet, bedeutet nicht, dass man in jeder Anwendung, die mit einer GPU theoretisch schneller laufen würde, überhaupt die Möglichkeit hat, dass sie auf der GPU ausgeführt wird oder mit der konkreten GPU, die man da im Rechner hat, die GPU-Beschleunigung nutzen kann. Ja, da sind Nvidia-Inhaber ein bisschen weniger gebeutelt als die mit AMD, weil CUDA ja dann doch ein Standard geworden ist, während sich OpenCL verabschiedet hat, ohne dass es oftmals eine Alternative gibt. Also HIP hat jetzt ja AMD, aber das gibt es auch nur auf den neuesten Grafikkarten und ist in vielen Anwendungen noch nicht implementiert. Aber bei der NPU war es eben auch so, dass in den Sachen, die ich gemacht habe, halt zum Beispiel Windows ML mit DirectML unterstützt die NPUs von AMD und Intel noch gar nicht. Und selbst wenn sie es mit 24H2 dann tun wird, dieses Framework, ist es nicht gesetzt, dass jede Software, die auf Windows ML aufsetzen wird, auch schon damit klarkommt. Und deswegen muss man sich schon sehr bewusst sein. Es kamen auch schon gute Kommentare. Jemand hatte gesagt, es gibt doch hier Topaz AI. Das ist ein Tool, ein Grafiktool. Da laufen doch aber die Ryzen mit, die NPUs, diese Ryzen AI NPUs. Aber genau so ist es halt aktuell. Ne?
Ein Flickentipp.
Ich muss genau wissen, wo kann ich die NPU eines Ryzen 8000 oder in Zukunft Ryzen AI 300 auch wirklich nutzen. Und das Gleiche ist ja auch, wo nutze ich die Tensor-RT-Kerne einer GeForce? Und wo nutze ich die NPU, die in Meteor Lake steckt oder kann sie nutzen? Und das, das heißt, nur weil da eine NPU drin steckt und mit 45 TOPS auch die aktuell schnellste verfügbare NPU in einem Desktop-System, heißt es eben nicht, dass ich davon profitieren kann. Und wer sicher sein möchte, dass er davon profitieren kann, der muss sich entweder umhören oder sagen, ja, aber ich will die ja für die Copilot Plus PC-Features nutzen, weil da kann er sich sicher sein, dass sie dafür zum Einsatz kommen. Ja. Fabian, ich hoffe, dass wir hier nochmal ein bisschen für mehr Übersicht gesorgt haben, auch wenn wir wahrscheinlich unter unseren Zuhörern die größte Gruppe derjenigen, die sich sowieso schon top auskennen, zählen können, gehe ich einfach mal von aus, aber mit Blick auf die Homepage sehe ich es wie du, da ist glaube ich noch eine ganze Menge Aufklärungsbedarf vorhanden. Kommen wir zu AD102, der allergrößten Ada Lovelace GPU. Die hat jetzt einen interessanten Auftritt.
Auf einen seltsamen Auftritt, einen fragwürdigen Auftritt, der vor allem Fragen hinterlässt.
Ja.
Also AD102 ist ja der dicke Ada Lovelace Chip. Also der eigentlich im GeForce-Segment bisher ausschließlich auf der 4090 zu finden ist. Da ist er ja schon nicht voll aktiv. Voll aktiv ist er. Oh, ich glaube, voll aktiv ist er tatsächlich nirgendwo, aber etwas voller aktiv als auf der 4090, wo ja nur 10 und ein paar gequetschte Prozent fehlen oder so. Mhm. Ist er ja in den Profikarten, beziehungsweise diese L40 Geschichte, also das, was quasi die 4080 Superpods in GeForce Now dann.
Ja.
Naja, aber da findet er halt bisher Anwendung. Und das Einzige, wo ich ihn als Konsument, als Gamer kaufen kann, ist die 4090. Jetzt kann ich ihn plötzlich kaufen in der 4070 Ti Super.
Die es ja auch erst seit Januar gibt, also eine ganz neue. Ja.
Aber ich bekomme natürlich, ich habe eben schon angesprochen, bei der 4090 sind es, ich weiß es gar nicht auswendig, 15, ich sage jetzt mal 15%, die da rausgeschnitten sind. Bei der 4070 Ti Super sind es jetzt natürlich, weil es keine stärkere 4070 Ti Super sein soll, als die mit den AD103, die es eigentlich gibt, sind 54% des Chips gecuttet. Also ich gehe auch davon aus, dass das in Hardware umgesetzt ist, dieser Cut. Und dass man da nicht irgendwas Lustiges freischalten kann, das würde mich sehr, sehr, sehr stark wundern.
Ja, das ging ja die letzten Jahre nie, insofern gehe ich davon aus, dass es ja auch nicht funktioniert. Ja.
Aber dieser Cut.
11% sind es übrigens bei der 4090.
Wie viel?
Aber jetzt sind es 11.
11, ah ja, sogar noch ein bisschen weniger ja,
gecuttet. 128 statt 144 verbaute Streaming-Multiprocessors. Und die größte Ausbaustufe sind die 142. Also 144 gibt es, glaube ich, wirklich bisher nicht.
Genau, was auch nicht wundert bei so einem riesigen Chip. Ne? Also wenn man da halt sagen würde, man nimmt 100% aktive, voll funktionsfähige Chips bei so einem riesigen Die, das wäre sehr schwierig. Also da ist der Yield wahrscheinlich nicht so gut. Und dass er wirklich anscheinend nicht so gut ist, sieht man daran, dass es anscheinend Chips gibt, die nur zur Hälfte funktionieren.
Ja, denn du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, warum denn jetzt nicht immerhin auf eine 4080 Super? Die setzt ja auf AD103. Die setzt sogar auf den Vollausbau, oder? War das nicht so? Also da kommt ja zum Einsatz.
Die Super hat den Vollausbau des 103s,
Gut, der ist deutlich kleiner, der AD103. Das heißt, wenn ich auf demselben Wafer, im selben Prozess, dieselbe Anzahl an Fehlern habe wie auf dem AD102 Wafer, dann habe ich immer noch deutlich mehr voll funktionsfähige AD103-Chips, die ich verwenden kann. Und die nicht funktionsfähigen kann ich ja auch auf die 4070 Ti Super packen. Ja, aber da kommen jetzt eben auch die, ja, muss man davon ausgehen, extrem beschneidungsbedürftigen AD102-Chips
zum Interessante, Einsatz. Das war, also das Interessante, das Besondere ist halt, dass ja in dieser Generation diese drei Top-Modelle, sage ich jetzt mal, dass die alle nicht von ihren GPUs PIN-kompatibel sind. Das heißt, ich konnte, also bei einer 3080 zum Beispiel, das war vom ganzen Aufbau der Platine her quasi das gleiche wie bei einer 3090, weil das ja der gleiche Chip war, den ich da drauf gesteckt habe, nur halt ein bisschen deaktiviert. Das ist ja diese Generation ganz anders. Der ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, viel größer. Das heißt, der Aufwand, den jetzt auf der 4080 zu setzen, der wäre genauso groß gewesen wie bei der 4070. Ach
so, ja. Ti, super. Und dass da eben auch was anderes hintersteckt, das haben jetzt ja auch, gestern war das ja noch ein Gerücht, weil alle möglichen Hersteller hatten jetzt auf ihrer Homepage plötzlich neue Varianten der 4070 Ti Super. Also da gab es dann noch Black-Modelle und jetzt Colorful hat heute dann, die haben es dann ja auch bestätigt, die haben zwei Varianten als V2 veröffentlicht, weil es eben auch nicht, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal, ne, dann gab es die eine Grafikkarte, gab es unter gleichem Namen als gleiches Modell, mal mit der GPU, das hat man dann erst zu Hause festgestellt, was drinsteckt, wenn man ein entsprechendes Tool genutzt hat, was die GPU halt erkennt, aber das ist diesmal eben wirklich nicht der Fall, die haben auch neue Grafikkartenmodelle und wenn sie sich eben nur durch eine V2 oder durch den Zusatz Black oder so unterscheiden aufgelegt, wollen damit ja auch grundsätzlich gar nicht werben, ne? Dass sie mehr Leistung haben oder weniger verbrauchen oder ja, vielleicht sind sie kühler, weil der Chip natürlich eine deutlich größere Oberfläche hat, aber ja, das sind ja auch die Diskussionen, die bei uns in der Community immer stattfinden. Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist relativ egal, welche der Varianten man jetzt nutzt.
Mal gucken. Das Interessante ist halt wirklich, dass der AD100 ja, doch, es ist ja auch der AD103 bei 4070 Ti Super, stimmt, das ist ja jetzt das Gleiche. Genau. Aber
die ist ja darauf gewechselt.
Wie bei der 4080, ne? Aber das Interessante ist halt, dass das halt wirklich eigentlich einen neuen Aufbau des PCBs bedingt. Was auch seltsam ist dann in dieser Hinsicht, ist, dass die 4080 Modelle oder auch die 4080 Super, dass die ohnehin bereits bei fast allen Boardpartnern immer den Kühler der 4090 Modelle hatten. Also die waren zumindest dann nicht beim PCB identisch, aber beim gesamten Drumherum war das gleich. Die 4070 Ti Super hingegen, die ist beim 4070er oder 4070er Ti kühler bei der Ausbaustufe, also bei der eine Stufe kleineren Ausbaustufe geblieben. Das ist dann halt nochmal so ein Aspekt, wo man denkt, wenn er dann vielleicht wirklich mehr verbrauchen würde, aber das glaube ich eigentlich nicht. Also da wird Nvidia schon irgendwie Sorge tragen, dass das alles in den gleichen Grenzen bleibt, sonst hätte man da ja auch direkt wieder sich juristisch angreifbar gemacht. Die Frage, die dann eben noch aufkam, als wir kurz drüber gesprochen haben, war, warum denn jetzt eigentlich nicht einfach für die 4080 dann auch genommen, sondern nur für die 4070 Ti Super? Wahrscheinlich, weil es eben vom Aufwand her einfacher ist zu sagen, okay, wir packen einfach alle, die irgendwo teildefekt sind, in die 4070 Ti Super, egal ob jetzt theoretisch zu 80%, zu 70%, zu 60% oder halt eben nur zu 50% funktionieren. Und müssen dann nur die nochmal neu auflegen, aber die 4080 super nicht. Da haben wir uns da ein bisschen Aufwand gespart.
Ja, und du hast vorhin gesagt, offensichtlich gibt es eine Menge Chips, die defekt sind. Glaube ich zumindest, dass du das gesagt hast. Aber
ja, vielleicht nicht eine Menge, aber zumindest ja, ein signifikanter Anteil, der stark defekt ist.
Ja, denn sonst, wenn es jetzt plötzlich, wenn die Nvidia jetzt über die letzten anderthalb Jahre derart viele GPUs gesammelt hätte, dann hätten sie ja die 4070 Ti Super ja auch direkt so rausbringen können. Oder man wollte sich die Blöße nicht geben, eine kleinere Grafikkarte, auch wenn sie dann weniger Shader aktiv hat, mit einer größeren GPU vorzustellen als eine 4080 Super, die den AD103 nochmal um wie viel Prozent waren das mehr Shader? 2 gegenüber der 4080 ausbaut, und aber in der kleineren kommt ja der eigentlich fast 100% größere Chip zum Einsatz. Ja, dass der dann defekt ist, ist ja eine andere Geschichte, aber vielleicht ist es auch wieder aus der Perspektive zu sehen, dass man gesagt hat, so, nee, das machen wir jetzt nicht. Das Verwursten war dann mit ein bisschen zeitlichem Abstand, bringen wir das dann in diese Klasse da rein, aber wir machen die jetzt nicht von Anfang an eine Grafikkarte unter AD103 mit AD102. Auch wenn der nicht so viele aktive Shader haben könnte dann, wie der AD103 hat.
Oder sie hatten sich bisher tatsächlich noch, oder glaube ich eigentlich nicht dreimal, aber vielleicht hatten sie sich die Option offen gehalten, mit diesen AD102s eine 4080 Ti zu bringen. Zwischen der 4080 Super und der 4090, dass das dann aber halt ja jetzt beerdigt wurde, diese Idee, weil es jetzt eh die Super gibt. Gut, die ist nicht schneller als die 4080, aber wir wissen, das habe ich eben ganz vergessen, fällt mir gerade ein, wir wissen ja von der 4090 D, also die Drachen-Variante, die Dragon für den chinesischen Markt, nachdem die US-Sanktionen ja den Verkauf der 4090 dort verboten hatten. Die bekommt ja auch noch teildefekte AD102, beziehungsweise ja, nochmal teildefektere AD102s als die teildefekten AD102s der 4090. Vermutlich wäre die Lücke zwischen dieser Teildefektheit zur Teildefektheit, die für 4080 Super noch gereicht hätte. Wahrscheinlich war die einfach zu klein, dass man gesagt hat, ja, wir gehen direkt auf die 4070 Ti Super. Oh Gott, diese Namen, ne?
Ja, kannst du dich daran erinnern, dass es aber schon mal so eine Diskrepanz zwischen hat die GPU theoretisch und wird von dieser GPU auf der Grafikkarte genutzt gegeben hat?
Da war was. Aber jetzt fragst du mich das natürlich so, dass ich mich nicht mehr, dass ich
ja, die Frage war ja auch rhetorisch. Ich möchte ja jetzt glänzen. Ich habe nochmal zurückgeblättert. Wir hatten eine große Diskrepanz auch bei Ampere, also RTX 3000. Da gab es nämlich den GA102 als Top-Chip auf den ganz großen Karten, ne, ab 3080 aufwärts. Da war der ja auch schon relativ stark beschnitten und ging dann rauf bis 3090 Ti. Der kam dann aber später auch nochmal auf 3070 Ti. Die wurde ja später nachgereicht, war eine relativ interessante Karte, die ja im Wesentlichen mehr Strom verbraucht hat, ohne viel schneller zu sein. Und die kam aber erst mit AD103 und wurde mit GA103, den gab es doch, glaube ich, auch schon, ne? Oder war es GA104? Lang ist ja auch wurscht. Die gab es dann nochmal in einer Version mit GA102, auch die gleichen Features, gleiche Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Aber da waren immerhin noch 57 statt 46% des Chips aktiv. Also das war nicht so groß. Und davor bei Turing RTX 2000, da hatten wir sowas gar nicht. Da gab es ja mit dem großen Chip TU102, gab es die 2080 Ti und die 2080. Nee, die 2080 nicht. Die 2080 Ti und die Titan RTX, die da drüber lag. Da konnte ich solche Auswüchse nicht entdecken. Also ich glaube, was jetzt der AD102 auf der 4070 Ti Super macht, das ist schon bisher nicht da gewesen. Ja, vielleicht kriegen wir so eine Karte in die Hand. Vielleicht gibt es die auch wieder nur in bestimmten Märkten.
Colorful, ja, ich vermute, sowas wird häufig in Asien rausgehauen. Ne?
Ja, genau. Colorful hat die bisher auch nur auf der chinesischen Website geführt. Das ist der Hersteller, der auch den AD102, das war ja gestern nur ein Gerücht, auch konkret genannt hat, in zwei Varianten, die jetzt V2 heißen. Das ist jetzt auch kein Zufall. Vielleicht ist die globale Website nur noch nicht gepflegt oder es kommt halt einfach nicht von diesem Hersteller nach Europa. Die anderen, die solche Karten schon, oder wo im Gespräch war, dass diese Karten kommen, waren ja MSI, NO3D und Gigabyte, insbesondere MSI und Gigabyte sind natürlich auch Kandidaten, die das auch nach Europa bringen könnten. Lassen wir uns überraschen. Fabian, du kennst diese Dual-Display-Notebooks von, ja, vorrangig Asus. Ich glaube, Samsung hat sowas auch gehabt in der Vergangenheit. Hat es dich da schon mal in den Fingern gejuckt, dir sowas anzuschaffen? Also Notebooks, die über der Tastatur noch ein zweites Display haben, das du dir dann
ja. Du spielst mir ja auch immer wieder, ich darf hier jedes
immer Nein
jede
sagen.
Aufnahme darf ich hier kundtun, dass ich ja MacBook-Nutzer bin. Ich hatte natürlich mal ein MacBook mit einer Touchbar.
Oh,
ja, das ist ja auch ein Display oberhalb der Tastatur. Ja. Naja, hat es mich jetzt noch nicht in den Fingern gejuckt. Ich persönlich habe ja auch, also ich bin da ja vielleicht seltsam, weiß ich nicht, aber ich habe ja auch noch nie das Bedürfnis gehabt, irgendwie bei meinem MacBook auf dem Bildschirm rumzutippen. Ich hatte sowas aber schon mal in der Hand. Das war auf irgendeiner Messe. Ich glaube, es war sogar die E3 damals, auf der ich war, also 2019. Jetzt haben wir das Thema auch wieder genannt. Da hatte ich sowas bei irgendeinem Intel-Event mal in der Hand. Das war schon, das ist natürlich cool. Es sieht futuristisch aus, aber ich persönlich, nee. Hast du mal
sowas gearbeitet? Cool, oder? Nee, ich habe mir das auch mal auf einer Messe angeguckt und mir dann auch angehört, was das für Vorzüge hat, dass man halt den Discord-Chat oder den Twitch-Stream-Chat nicht mehr aus den Augen verliert. Wenn man
okay.
Also,
Ich würde eher sagen, sieht cool aus. Ne? Aber also gut, zweites Display auf dem Notebook. Es gab doch sogar diese Konzepte mit Notebooks, wo du irgendwie so ausklappbare Displays noch hast, oder?
Ja, und es gibt,
gesehen, ne?
Genau, und bei Asus ist ja der Vorreiter in den Dual-Display-Notebooks, die nennen die auch Duo, die gibt es in drei verschiedenen Serien, soweit ich weiß, einmal als Zenbook, dann ist es wirklich ein zweites Display anstelle der Tastatur, also komplett, und dann kann man so eine Tastatur anklipsen, damit man dann noch eine physische hat, ansonsten kann man ja auf dem Display auch eine Tastatur einblenden. Dann gibt es das ZenBook Pro Duo. Das ist ein klassisches Notebook, sage ich mal, auch leistungsstark. Das hat dieses Display eben nicht im ganz auf dem gesamten B-Cover, sondern zwischen Tastatur und Display. Und dann gibt es noch das Sapphiris, ich weiß jetzt nicht, welche Variante. Das ist genauso wie das ZenBook Pro umgesetzt. Ja, also es scheint da schon einen Markt für zu geben, weil das ist auch schon die x-te Generation. Und jetzt gibt es da über Geek Maxi heißt das, glaube ich. Es gibt ja verschiedene solche Shops, die Ware, die so nicht direkt in den Handel nach Deutschland kommen, aus China zugänglich machen. Und da hat sich Frank jetzt einfach mal das N1 N-Book Fly angeguckt. Da gibt es nämlich Dual Display für 700 Euro.
Der Test ist heute erschienen auch. Also heute Morgen. Ja. Das heißt, wer den Podcast jetzt schon hört, der ist schon lange online quasi.
Genau. Und wir müssen das jetzt hier gar nicht in epischer Breite breitreten, aber in dem Fall muss man wirklich sagen, interessant, sich sowas mal angeguckt zu haben. Und nein, man kriegt für 700 Euro jetzt nicht das, was man für über 2000 Euro bei Asus kriegt. Ob das bei Asus beim 2000 Euro wert ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber Franks Fazit war, also nur wer wirklich unbedingt diese zwei Displays haben will und nicht mehr als 700 Euro ausgeben möchte, der kann hier mal gucken, denn ansonsten, wir haben 10. Generation Core-CPUs. Das war
also auch wirklich nur gucken, nicht kaufen.
Nein, also eine alte Plattform, relativ kleinen Akku. Die Displays sind sehr dunkel. Das über der Tastatur hat, glaube ich, nur knapp über 100 Candela pro Quadratmeter. Also es ist wirklich nicht hell. Der Blickwinkel ist so, dass es in der Regel nur eine Position gibt, die man einnehmen kann vor dem Notebook, um dieses zweite Display überhaupt noch ablesen zu können. Dann wird er möglicherweise, um diesem Blickwinkel ein bisschen entgegenzukommen, wird dieses das Display über der Tastatur, wird, wenn ich das Notebook aufklappe, schiebt das große Display über einen Scharniermechanismus, stellt das dieses kleinere Display ein bisschen an. Und das ist ja eigentlich irgendwie ganz cool. Da hat aber auch einer in den Kommentaren gleich geschrieben, was ist denn, wenn ich dann aber unter dem Display meinen Kugelschreiber vergesse? Ich meine, warum vergisst du? Also ja, wenn da irgendwas drunter kommt und ich das dann zumache, ist es wahrscheinlich kaputt. Aber auch ohne, dass das passiert ist, ist dann durch diesen Mechanismus wahrscheinlich innerhalb einer Woche testen, und da macht Frank das Notebook jetzt ja auch nicht 500 Mal auf und zu, hat sich dann das große Display schon unten Richtung Scharnier aus seiner Fassung gelöst. Kann natürlich ein Montagsmodell sein, aber ich wollte es nur mal erwähnen, den Test. Er hat, glaube ich, auch keine Chance gegen ein potenzielles EM-Endspiel mit deutscher Beteiligung da irgendwie anzustinken. So groß ist die Resonanz darauf doch nicht. Aber wir wollen ja auch immer mal abseits der Norm uns Geräte angucken. Und hier haben wir es mal gemacht und können nur sagen, ja, du kriegst zwei Displays für 700 Euro. Aber auch unabhängig dieses Defekts, der sich hier bei uns im Test ergeben hat, ist das wirklich sehr wenig, was man sonst noch bekommt. Und auch die Displays sind eigentlich eine, nicht nur eigentlich, sind halt krasse Enttäuschung. Ja, was aber ganz gut war, war Tastatur und Touchpad. Also, ja, aber das rettet das Gerät dann in Franks Augen auch nicht mehr.
Nein.
Fabian, kommen wir zur Sonntagsfrage. Denn auch von unseren Lesern nicht wahrgenommen, spült uns hier heute die Technik mal wieder ein bisschen rein. Bei dir ist es das WLAN, was dein MacBook nicht mag. Wir haben hier schon zweimal.
Ich schiebe es aufs MacBook, ne? Das ist bestimmt.
Nee, ich habe ja das. Das ist nett, ja. Ich habe hier schon zweimal Däumchen gedreht und auf deine Rückkehr gewartet. Und lass uns mal zur Sonntagsfrage kommen, zum Thema YouTube. Die hatte ja einen Anlass, nämlich dass YouTube gegen Abos vorgeht, die per VPN in anderen Ländern gekauft wurden, als in denen sie dann genutzt werden.
Ja.
Und dann kriegt man ja YouTube Premium für was? 2 Euro, 1,50 Euro für ein Abo?
Oh, also es ist, jetzt kann ich mich direkt outen. Ich bin da ja auch aktiv in der Szene und teilweise, je nachdem, wann man wo, über welche Währung gebucht hatte, ging das runter bis auf einen Euro oder noch weniger pro Monat. Noch vielleicht ganz kurz mal irgendwie dem Ganzen den Hintergrund, den Rahmen zu geben. Es ist ja so, dass man bei YouTube durchaus seit einigen Jahren schon, es hieß früher, glaube ich, YouTube Red oder sowas, ne, kann man bei denen ein Abonnement abschließen, um keine Werbung ausgespielt zu bekommen. Also nicht nur stationäre Werbung auf der Startseite, sondern auch die Videowerbung, die entfällt dann. Und das gibt es auch schon seit einigen Jahren jetzt in Deutschland. Und es kostet aber im Standardtarif, wenn man es nicht gerade über ein iOS-Gerät bucht, wo es sowieso noch mal teurer ist, dann kostet es 12,99 Euro, also 13 Euro für ich möchte keine Werbung sehen.
Und warum ist es bei iOS teurer? Weil YouTube sagt, beziehungsweise Google, wir müssen dann ja Apple Provision abgeben und genau, damit wir am Ende gleich viel verdienen, machen wir es teurer. Das erlaubt sich nicht jeder, aber Google erlaubt sich's halt.
Ja, und 13 Euro, das kommt offenbar den meisten für, ich möchte einfach nur keine Werbung sehen, ziemlich teuer vor. Man hat natürlich auch noch das Problem, auf einem PC kriegt man all das natürlich auch über Browser-Erweiterungen hin und muss das dann nicht bezahlen. Interessant ist es natürlich, wenn man das irgendwie auf YouTube auf dem Smart TV oder auf dem iOS-Gerät nutzt, dann iPadOS, dann kommt man um sowas vielleicht nicht unbedingt drum herum. Und deswegen war es dann, oder viele haben sich auch gesagt, ja, ich würde was zahlen dafür, aber halt keine 13 Euro. Und dann hat man sich halt gerne mal die Möglichkeiten der Globalisierung gegönnt und das halt über Schwellen- und Entwicklungsländer gebucht. Also attraktiv waren da, glaube ich, vor allem immer Türkei, Argentinien, als das noch über PayPal ging. Das wurde dann ja schwieriger vor gut einem Jahr wegen dieser Touristendollar-Geschichte. Indien, da bin ich aktuell aktiv.
Ja.
Okay. Und dann bezahlt man das halt und hat man bucht es über VPN einmal und hat danach dann halt weltweit ganz normal YouTube Premium gehabt. Nun, warum ist es günstiger in diesen Ländern? Ja, natürlich, weil Google da irgendwie barmherzig ist, sondern weil sie sich natürlich ausgerechnet haben, wie müssen wir den Preis gestalten, um unsere Einnahmen darüber zu maximieren. Wenn sie das halt in Indien für 13 Euro umgerechnet anbieten würden, würde es halt keiner kaufen. Also nimmt man halt.
Ja, und die Opportunitätskosten sind sicherlich auch andere, weil Werbung auf YouTube in Indien wahrscheinlich auch nicht so viel Geld bringt wie Werbung auf YouTube in Deutschland.
Gut, ich würde behaupten.
Fällt ja auch weniger weg.
Also ich würde behaupten, kein Mensch schaut wirklich so viel YouTube, dass YouTube 13 Euro über Werbung verdienen wird, auch nicht in Deutschland. Aber man wird da halt kalkuliert haben, okay, was ist der Preis, mit dem wir noch so viele Leute holen, dass wir die Einnahmen maximieren können. Das ist ja einfache BWL. Und das ist halt pro Region kann das sich unterscheiden und dann macht man sich das halt zunutze. Und
das Modell. Du hast es dir auch zunutze gemacht.
Ja.
Für die Sonntagsfrage meinte ich.
Ach so, vielleicht doppelt mache ich mir das zunutze. Hör mal, ich bin, egal was passiert, ich gewinne quasi. Nein.
Aber in der rausgeschnittenen Passage letzte Woche habe ich ja gesagt, ich frage dich diese Woche, ob du immer noch dabei bist. Bist du immer noch dabei?
Ja. Da kommen wir jetzt auch zu. Ich würde sagen, wir gehen mal diese Sonntagsfrage einfach durch, bevor ich das Thema hier noch weiter ausbreite, und dann haben wir alles gedoppelt, weil ich die Fragen dazu, und das ist ja wieder eine große Sonntagsfrage gewesen und auch eine mit großer Beteiligung. Natürlich ein Thema, das jeden anspricht, denn also wer nutzt kein YouTube? 0,4% der Teilnehmer dieser Sonntagsfrage.
6.000 haben abgestimmt.
Ja. Und die meisten, also wirklich mit großem Abstand, die meisten, auch die absolute Mehrheit, hat gesagt, ja, quasi täglich. Und 72%. Da bin ich tatsächlich auch dabei, ja.
Ja, ich habe 18,3, da war ich dabei. Ich habe gesagt, mehrmals in der Woche, aber ja.
Ja, und dann das ist schon ein paar Prozent jeweils. Einmal die Woche, nur wenige Mal im Monat, noch seltener. Das sind ja so wenige Prozent, die würden wir bei anderen Umfragen gar nicht erwähnen. Also wir haben eine Community, die auch sehr aktiv YouTube konsumiert. Und vor allem normale Videos. YouTube Shorts zu 30%, hätte ich tatsächlich gedacht, dass es noch weniger ist bei uns in der Community, und Livestreams 20%. Aber halt, also bei den normalen Videos, da haben 99,7% ihr Häkchen gesetzt. YouTube Music hingegen nutzen nur 15,6%.
Ja, das wird ja durchaus auch auf der Plattform immer mal, wobei bewerbt sich es immer noch so aggressiv? Ich glaube nicht, ne? Letztendlich bewerben sie, ich bin ja kein Premium-Nutzer, weder über VPN noch normal. Ich gebe mir einfach die Werbung, dann kann ich auch Nutzer auf Computerbase, auch wenn wir kein Milliardenkonzern sind oder auch wenn Google ein Milliardenkonzern ist, mit noch mehr Nachdruck darauf hinweisen, dass wir kein Milliardenkonzern sind und man sich die Werbung da geben muss.
Was für viele?
Aber, vielleicht nee, aber YouTube Music hat ja jetzt mit YouTube, das ist ja nicht Google Music. Nee,
das gibt's auch mich da
nochmal ein. Das ist schon, YouTube Music ist nur Werbe, ist Musik, nee. Was ist YouTube Music?
Ja, es ist halt Googles Versuch, einen Spotify-Konkurrent zu
Aber ohne Video, also ist klassisch Audio.
Ja, gut, über YouTube gibt es wahrscheinlich beides dann, ne? Aber
okay.
Es geht auch ohne Video.
Ja, okay.
Und wenn du YouTube Premium im normalen Abonnement buchst, da kommen wir gleich auch noch zu, dann ist das halt inklusive. Das heißt, du kannst auch das ohne Werbung nutzen.
Ah, okay.
Aber das machen nur 15,6% der YouTube-Nutzer, die bei unserer Sonntagsfrage da teilgenommen haben, was ja immerhin, wie gesagt, 6.000 Stück waren.
Die haben sauber durchabgestimmt dieses Mal, weil es so schön einfach war. Ja, und wie schauen die denn jetzt YouTube?
Das hattest du nämlich das letzte Mal von mir als Idee mitgegeben. Frag doch mal, wie wird eigentlich YouTube geschaut? Und das fand ich dann auch interessant, denn für mich persönlich ist es immer nur eine aktive Beschäftigung. Und das haben auch 44,2% gesagt, dass es bei ihnen überwiegend so ist. Währenddessen 16% gesagt haben, eher nebenbei, während ich schon irgendwas anderes mache. Und 40% haben gemeint, ja, es kommt beides regelmäßig vor. Das heißt, über die Hälfte der Teilnehmer schaut auch mal YouTube, wenn sie eigentlich was anderes machen.
Das ist ja teilweise, wenn ich mir da teilweise so die Zugriffe auf einige Videos angucke, dann frage ich mich ja immer, wer die Zeit hat, sowas aktiv zu gucken. Und daher kam so ein bisschen mein Hintergedanke, dass vieles auch ein bisschen unbeaufsichtigt oder ohne im Fokus der Wahrnehmung zu sein, nebenher als Hintergrundbedudelung, wie halt Radio oder Musik läuft. Oder halt bei vielen ja auch schon seit Jahrzehnten der Fernseher.
Ja, natürlich. Gut, dann oder nehme ich mich auch raus, weil sowas findet bei mir eigentlich nicht statt. Wobei das wahrscheinlich auch einfach sehr stark davon abhängt, welche Inhalte man denn da konsumiert. Ne? Also wenn man sagt, okay, ich schaue Musikvideos oder habe irgendwie einen Let's Play, einen Livestream an, einfach nur im Hintergrund, dann geht das. Wobei zum Beispiel die Videoarten, Themen, Topics, die ich konsumiere, da würde es halt einfach, also wenn ich die nebenbei laufen lasse, kann ich sie halt auch überhaupt nicht laufen lassen, weil das ergibt halt keinen Sinn. Ne? Ich denke, das
ja, gut,
ist dadurch auch stark Interessen getrieben.
ich gucke auch oftmals YouTube halt hier zu Recherchezwecken oder weil man sich mal was anguckt. Und wenn ich dann sage, okay, während das läuft, kann ich mir noch mal was anderes angucken, ja, dann guckt man es eben auch fünfmal. Also insofern, ja.
Und natürlich immer die Frage,
ja, bitte dann.
Und natürlich immer die Frage, wie gut kriegt man das hin, währenddessen noch zu arbeiten, ne? Oder was anderes zu machen.
Also
was
beides geht dann nicht.
Ne? Also wenn man halt sagt, ich schaue es halt irgendwie, ich schaue halt ein Let's Play zu einem Spiel, wenn ich das Spiel selber ein bisschen vor mich her daddel und das jetzt kein irgendwie narratives Story-Adventure ist, sondern halt irgendwas, wo man enorm grinden ist oder so, ja, okay, mag gut funktionieren, aber je nachdem, was man macht, also das muss halt schon eine kompatible Konstellation dann sein, denke ich.
Dann hast du gefragt, wo schaust du YouTube? Das war Multiple Choice. Ja, hat sich überrascht.
Ja, also was heißt ja? Ich meine, ich habe natürlich immer im Hinterkopf, dass unsere Umfragen hier, beziehungsweise unser Forum, dass die natürlich nicht den Querschnitt über die gesamte Bevölkerung abbilden und vor allem halt nicht im technikaffinen Bereich den Querschnitt über die gesamte Bevölkerung, wo man ja erstmal suggerieren könnte, dass oder annehmen würde, dass das ja eher junge Menschen sind, die da vor allem auf YouTube aktiv sind, aber die sind dann ja wiederum nicht unbedingt bei uns im Forum aktiv. Deswegen hat es mich in der Perspektive durchaus gewundert, dass wir 62,4% User haben, die am Smartphone YouTube schauen.
Aber mit 85,4% tun es die meisten dann eben am PC oder Notebook. Ja. Nee, ich hatte nämlich gewundert, dass das Tablet mit 31% noch hinterm Smart TV mit 46,9%
liegt. Ich glaube, das ist halt einfach, also auch die Verbreitung halt der Geräte, bequemer, die man halt
ja, sieht. Ja, und es hat ja einfach auch jeder Fernseher der letzten 10 plus Jahre in die YouTube-App. Ja, also es ist natürlich convenient und der Wechsel ist auch so schön schnell erfolgt. Ne? Nichts. Ich meine, lineares Fernsehen ist ja sowieso jetzt nicht mehr der Hit. Aber der Wechsel erfolgt ja innerhalb von Sekunden, ohne dass ich das Tablet dann noch suchen muss und so weiter und so fort. Und in der gewohnten Coole auf der Couch. Ja.
Ich würde sogar behaupten, bei mir ist es inzwischen so, dass YouTube vielleicht sogar das meist konsumierte Programm in Anführungszeichen auf dem Smart TV ist. Gefolgt von
okay, bei mir sind es eher Mediatheken. Und wobei auch da, nee, auch die Mediatheken wandern ja auch immer häufiger auch auf YouTube, ne? Also deswegen, ja, aber ja, so, das war jetzt das Vorgeplänkel zur allgemeinen YouTube-Nutzung. Und dann kam ja der eigentliche Aufhänger zu der VPN-Geschichte, nämlich du hast gefragt, nutzt ihr denn bei dem, was ihr auf YouTube tut, jetzt YouTube Premium? Und 61,7% halten es da wie ich und sagen nein.
Ja, da muss ich fairerweise dazu sagen, das wären eigentlich noch mehr. Ich habe aber, es gab zuerst die Frage, nutzt du YouTube Premium? Ja, nein. Und dann, welchen Tarif? Und die habe ich zusammengelegt und habe dann aber vergessen, das Nein bei der Tariffrage mit reinzubringen am Anfang. Ja. Das habe ich dann nachgereicht nach einer halben Stunde oder sowas.
Deswegen aber da gibt haben tatsächlich es Enthaltungen.
Schon, da haben tatsächlich sich dann schon 875 Leute enthalten und die Mistgabel in den Kommentaren ausgepackt, warum es keine Nein-Option gibt. Da wurde auch direkt wieder unterstellt, wir wollen das nicht, weil wir von YouTube gekauft sind oder so. Nein, sind wir nicht. Ja. Ich habe es einfach nur vergessen. Es tut mir leid. Deswegen würde ich halt auch davon ausgehen, dass es nicht 61% waren, die mit Nein gestimmt haben, sondern es eigentlich 2/3 oder noch ein bisschen mehr gewesen wären. Heißt aber im Umkehrschluss ja auch, 1/3 nutzt YouTube Premium und davon die allermeisten dann, also 21,5% jetzt hier bei der Gesamtzahl, wahrscheinlich dann ein bisschen weniger, wie gesagt, sind mit dem normalen Tarif unterwegs. Es gibt noch den Familientarif, wo man dann natürlich Account-Sharing betreiben kann, dementsprechend auch attraktiv, 13,4%. Ja, und dann Studententarif 0,9%, spielt jetzt bei uns in der Community keine große Rolle.
Hätte ich anders erwartet.
Aber meinst du, dass man sich da irgendwie reinmogelt?
Nee, aber wir haben schon eine Menge Studenten in der Community.
Meinst du? Ich glaube, wir haben mehr Studenten in der Redaktion als in der Community.
Ja, das glaube ich nicht. Ja, und dann Premium Lite, 2,5%. Und das ist doch das, wo ich alles werbefrei habe, außer die Musikvideos, weil die ja am meisten geguckt werden, oder?
Weiß ich, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist eigentlich total interessant, weil sie halt sagen, ja, du kannst keine Musik mehr konsumieren über YouTube werbefrei, aber den ganzen Rest. Weil ich ohnehin nie Musik konsumiere über YouTube.
Naja.
Also würde ich das sofort machen, wenn jetzt, kommen wir gleich zu, wenn jetzt bei mir auch das VPN-Abo wegfallen würde. Denn Premium Lite kostet, glaube ich, nur 7 € statt 13. Also ist ja nur halber Preis, kann man fast sagen. Das wird aber mir gar nicht angeboten. Das ist nämlich ein Tarif, den haben sie vor ein paar Monaten gestartet und der wird einfach nur, man weiß nicht nach welchen Kriterien, ob das einfach nur random AB ist oder wie sie da vorgehen, aber den kann nicht jeder einfach so buchen. Da muss er Glück haben, dass der angeboten wird und das ist bei mir nicht der Fall.
Aber jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen und die ja letztendlich auch die Frage war, die du ursprünglich einzig und allein stellen wolltest. Nämlich, jetzt haben wir über die Preise gesprochen, was sie theoretisch in Deutschland kosten. Und dann hast du gefragt, was kostet denn YouTube Premium bei dir? Und da haben, beispielhaft hast du die 12,99 für den Standardtarif genommen. Für normal viel, da haben 57% ihr Häkchen gemacht. Also 57% zahlen normal viel Deutschgeld für den Tarif. Aber 41%, also die Minderheit, nein, weniger, aber fast die Hälfte, hat mit einer Buchung per VPN deutlich weniger gezahlt. Und fast noch überraschender, aber es ist halt auch so bequem, immerhin 1,8% zahlen den iOS-Geräte-Buchung-Tarif, nämlich 16,99 im Stand. Ja, wo man einfach Apple noch 30% schenkt. Beziehungsweise schenkt man ja, naja, eigentlich schenkt man sie ja Google. Man zahlt einfach mehr.
So. Das sind die oberen 1,8% des Forums.
Ja. Big Tech kriegt 4 Euro brutto mehr. So, wie sie sich und das ist
ja, Big untereinander Tech aufteilen. Kriegt nicht nur 17 Euro, sondern Big Tech, ja, also kriegt jetzt 17 Euro und nicht nur 13.
Richtig. So, also 41% haben ihren YouTube-Premium-Tarif über einen VPN günstiger erworben. Mhm. Und dann war ja die Anschlussfrage, hat dich YouTube wegen deines VPN-Tarifs schon kontaktiert mit, ja, man kann ja immer noch abstimmen, aber die meisten nehmen ja am Sonntag teil.
Ja, ja. Sag mal. Also das ist jetzt natürlich dann nur noch 1000 Teilnehmer und nicht mehr 6000 irgendwas, weil es richtet sich jetzt natürlich dann nur noch an die, die YouTube Premium haben und natürlich nur dann von denen nur die, die es auch per VPN gebucht haben. Und Hintergrund des Ganzen ist es ja, Google hat Mails geschickt an einige Nutzer von wegen, hey, wir haben erkannt, du sitzt wahrscheinlich nicht in dem Land, schaust du die Videos, wo du es gebucht hast, wir kündigen das mal für dich. Und ja, als das ist bereits bei uns in der Community 7% derjenigen passiert, die das Abo, die ein Abo gebucht haben per VPN, also monatliche Zahlung. Und es ist 0,6% von den Usern ist es passiert, die das Prepaid gebucht hatten. Also die einfach sich mehrere Jahre, war das bei mir im Voraus, YouTube Premium gesichert haben. Das, da wiege ich mich jetzt auch gleich in Sicherheit, weil ich glaube, ich habe noch 2 Jahre.
Ja. Naja, aber es gibt ja auch E-Mails für diese Leute.
Ja, okay. Anscheinend. Es sind nur 0,6%. Deswegen hoffe ich fast irgendwie, dass da jemand was durcheinander gebracht hat oder so. Wie viele sind es denn insgesamt, die das angeklickt haben?
Ja, aber es sind ja nicht 0,6% von den Prepaid, sondern 0,6% der 1000, die da teilgenommen haben, die hatten Prepaid und wurden angeschrieben. Also es ist ein Zehntel derer, die ein Abo haben. Das kann man, glaube ich, sagen, aber ich würde mich da nicht in absolutes
Sicherheit wiegen. Es sind 6 Stimmen. 6 Leute sind das. Ja. Diese 6 Leute, die melden sich bitte mal, ich möchte mal
die Hintergründe erfahren. Ja. Also, aber man muss ja sagen, die überwiegende Mehrheit hatte am Sonntag noch nichts dazu vernommen. Ja, und da bist du ja auch aktuell dann noch ein Teil.
Genau, aber die überwiegende Mehrheit hat auch tatsächlich ein fortlaufendes Abo abgeschlossen, wo dann halt wirklich jeder Monat wieder neu das Geld dann halt eben entsprechend über den Währungskurs eingezogen wird. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass da mehr Leute prepaid unterwegs sind.
Ja. Glaubst du denn, dass die Einschläge da kurzfristig näher kommen werden? Also es gibt doch Vermutungen, dass das erstmal nur ein paar Länder sind, oder? Also ein paar VPN-Buchungsländer.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das von YouTube so ein Test ist, von wegen wir hauen mal 10% raus der Nutzer und schauen, was die machen. Denn wenn die jetzt alle dazu übergehen, nichts zu buchen, dann könnte YouTube sich ja überlegen, nehmen wir vielleicht doch besser die 1-2 Euro, als wenn die alle aufhören. Aber es würde ja theoretisch reichen, wenn nur einer von 6, 7, 8 Leuten oder im Fall des Leittarifs vielleicht einer von 5 dann hingeht und sagt, ja, okay, ich buche es jetzt hier lokal bei mir in der Heimat, dann wäre das ja schon amortisiert.
Oder Apple, Google, auf Apple könnte es ja auch gelten, Google levelt das jetzt ab. Ja, also dass sie dann, sie sorgen jetzt für so eine YouTube-Premium-VPN-Migrationsbewegung von einem Land ins andere, immer in ein teureres, ja, die günstigen Fall. Und dann ist man am Ende, ohne dass man es gemerkt hat, so ein bisschen wie der Frosch im Wasserbad.
Oh Mann.
Ist man dann in seinem Heimatland gelandet und ist so glücklich wie eh und je. Ja. Fabian, ich bin auch glücklich wie eh und je. Der Nutzer, die Nutzer, die Zuhörer werden gar nicht wissen, unter welchen Bedingungen wir hier heute, Chriso hat ja intern schon geschrieben, na, macht ihr heute Hitzeschlacht? Nee, ich sitze zu Hause im Keller, hier sind 19 Grad, ich muss mir gleich mal einen Pulli holen. Also das hat uns, glaube ich, nicht beeinträchtigt, aber erst die Handwerker, die bei dir eine Sauerei veranstaltet haben und dann das WLAN, was bei dir eine Sauerei veranstaltet
hat. Oh ja.
Die haben uns hier heute wirklich unter erschwerten Bedingungen agieren lassen. Insofern wische ich mir den Schweiß von der Stirn, der nur deswegen dort zu finden ist. Und bin froh, dass wir gesund und munter hier durchgekommen sind. Ich wünsche noch ein paar schöne Tage in der alten Heimat. Mm. Auf dass wir uns nächste Woche im angestammten, perfekt eingespülten Setup wiederhören.
Ja, und ich freue mich auf den Glasfaseranschluss mit Ethernet-Kabel an den PC.
Ich wünsche dir ein wunderschönes Achtelfinal-Wochenende.
Ach so, die
ach so, ja noch. Ne? Ja, letzte Frage. Wo stehst du im Tippspiel? Hast du mitgemacht? Nee, du hast nicht mitgemacht, oder?
Ich habe noch kein Spiel geschaut bisher.
Du musst ja keine Spiele schauen, um bei uns beim Computer
zu. Ach so, ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich nicht einfach mal den ganzen Fragebogen quasi ChatGPT schicke, von wegen hier, mach mal. Wäre lustig gewesen, wenn das dann gewonnen hätte, aber ich kam nicht dazu.
Okay. Ja, ich hülle den Mantel des Schweigens über meine aktuelle Position. Ich bin gut gestartet mit zwei exakt perfekt richtig getippten Spielen in den ersten beiden Spieltagen. Also nicht, ja, also Tagen der Samstag, das erste Wochenende. Und jetzt auch wie viele, aber letztendlich hinten raus grandios gestolpert, auch wenn ich gestern die Niederlande exakt richtig. Aber das ist das einzig grüne Flag im Roten Meer der letzten Tage. Also, es kann nur besser werden. Das Schlimme ist ja, wenn jetzt die Gruppenphase vorbei ist, gibt es ja kaum noch Spiele. Und wenn man jetzt nicht ziemlich weit oben steht, hat man eigentlich keine Chance mehr. Insofern,
na, das stimmt,
ich habe keine Chance mehr. Ja, auf dieser fröhlichen Note beenden wir die 75. Episode, sprechen uns nächste Woche wieder, wünschen euch eine schöne sommerliche Woche. Bis dahin. Oh ja. Ciao.
Tschüss.